Herzlich willkommen. Das ist hier eine Veranstaltung zum Welttag des Buchs, aber es wird um ewige Dinge gehen, denn wir sind Gäste der Akademie des Bistums in Mainz. Wir wollen heute über Glück und Gnade des Schreibens reden. Ich bin Alexander Wasner und ich freue mich sehr, hier im Glashaus des Mainzer Staatstheaters vor prachtvoller Domkulisse mit dem Schriftsteller Hans-Josef Ortheil zu reden, der in Mainz und Stuttgart und im Westerwald wohnt, und mit Bischof Peter Kohlgraf, dem Bischof von Mainz. Herzlich willkommen. Hans-Josef, wir kennen uns ganz gut. Du hast die Anregung für heute Abend geliefert. Das letzte Buch, das von dir erschienen ist, heißt Schwebebahn. Es ist ein Buch, in dem Religion auch eine Rolle spielt. Aber vor allem stammt von dir vor einem Jahr das Buch Nach allen Regeln der Kunst, Schreiben, Lernen und Lehren. Wie kamst du auf die Idee, dass das ein Thema ist, bei dem man einen Bischof fragen kann?
Ja, das liegt gar nicht so weit weg. Also erstmal guten Abend auch von mir. Liegt gar nicht so weit weg von diesem theologischen Thema, weil mir aufgefallen ist, Nach allen Regeln der Kunst ist ein Buch, das ich geschrieben habe über die 30 Jahre, die ich an der Universität Hildesheim unterrichtet habe. Ich hatte dort das Glück, 1990 hinberufen worden zu sein und konnte dort ein Institut aufbauen für zunächst kreatives Schreiben, dann für literarisches Schreiben. Und habe viele hunderte von jungen Studierenden zum Buch geführt und zur Veröffentlichung geführt. Das heißt, ich habe 30 Jahre darüber nachdenken müssen, was Schreiben eigentlich bedeuten kann und was Schreiben eigentlich ist. Und diese Erkenntnisse, die ich in diesen 30 Jahren gesammelt habe, die habe ich versucht, in Nach allen Regeln der Kunst zusammenzufassen und so nochmal zum Ende meiner Dienstzeit so in die Welt zu senden. Es war dann auch die Zeit der Pandemie, sodass ich Zeit hatte, an diesem Buch zu schreiben einige Jahre und das große Material, das ich gesammelt hatte, zu durchschauen. Was ist mir aufgefallen? Also mir ist aufgefallen, dass ich natürlich, wenn ich das Schreiben unterrichte, das in einem sehr breiten Sinne tue. Das heißt, ich rede nicht immer nur jetzt über einzelne Texte mit den Studierenden, über Vorbilder und dergleichen, sondern natürlich auch insgesamt über Schriftkultur und die Lebenskunst, die sich mit dem Schreiben verbinden sollte, wenn man sein ganzes Leben damit verbindet. Und mir sind einige Momente aufgefallen, von denen ich dachte, sie streifen den theologischen oder religiösen Sektor. Ich will mal eins nennen. Ich habe zum Beispiel meinen Studierenden oft gezeigt, die klösterliche Zelle. Die klösterliche Zelle, die jetzt, ich reduziere sie ganz einfach. Ich sehe ein Bett, ich sehe ein kleines Fenster und ich sehe einen Tisch und ich sehe eine Lektüre. Das wäre für mich eine Idee der klösterlichen Zelle. Oder später ist es in der Renaissance übertragen worden auf das Studiolo, da wo der Gelehrte sitzt, aber auch in klösterlicher Zellenabsicht liest, nicht in die freie Natur schaut, reflektiert, sich Notizen macht. Also ist da doch eine sehr enge Beziehung der Schreibzimmer. Ich habe mir nämlich gedacht, wo sitzt eigentlich du die ganze Zeit deines Lebens? In einem ganz ähnlichen Raum. Also mein Raum wäre gar nicht, mein Schreibraum, mein persönlicher, sieht fast genauso aus. Ich habe auch ein Bett, einen Schreibtisch, einen Blick ins Grüne und eine kleine Hausbibliothek. Das sind die Bücher, die man gerne in der Nähe hat und die man mag und liebt. Also gab es da doch die Idee, bist du eigentlich nicht letztlich doch während deines ganzen Schriftstellerlebens doch letztlich ein kleiner Mönch geblieben, ne? Oder geworden und geblieben. Dann kam eine zweite Anregung dazu, wo wir nun schon beim Thema des mönchischen Daseins sind, die mich immer sehr beschäftigt und interessiert hat. Das waren die Regeln des heiligen Benedikt. Denn das war eine Grundfrage der Studierenden, wie baue ich eigentlich von Tag zu Tag mein Leben auf, das Schreiben auf. Und wir haben im Studium oft darüber gesprochen, dass wenn man das Schreiben ja jetzt als Kernsubstanz des Lebens oder Kernessenz des Lebens betrachtet und praktisch jeder Tag geprägt sein soll, mindestens durch ein paar Zeilen, ja, ich sage jetzt nicht gleich große Dinge, sondern ein paar Zeilen, wenn es also um das Schreiben gehen soll, dass dann diese Tage enorm aufmerksam strukturiert sein sollten. Und diese Strukturierung habe ich gefunden, also im europäischen Raum zum ersten Mal in diesen großartigen Regeln des heiligen Benedikt, weil sie natürlich nur erstmal für die mönchische Zelle oder für das Leben im Kloster in einer außerordentlichen Sorgfalt vorgeschrieben haben, dass es darauf ankommt, so vieles zu beachten. Wann stehe ich auf? Wann sind die Gebetszeiten? Wie richte ich die am besten ein? Was esse ich? Was trinke ich sogar? Welches Schuhwerk soll ich benutzen? Deswegen fand ich diese Benediktregeln immer eine großartige Anleitung zur Selbstbefragung auch für Studierende, die fragen könnten, wie plane ich, ganz simpel mal nur gesagt, mein Schreiberleben von Tag zu Tag. Also das waren so zwei der stärksten Annäherungen und ich dachte immer, wir sind in der Nähe doch auch des religiösen und theologischen Fragens.
Also ich finde das jetzt unheimlich spannend, jetzt wo du das erzählst und sagst nochmal, wir hatten das im Vorfeld schon mal gesprochen, merke ich, das wird jetzt so ein bisschen ein Abend des Praxistests, weil die mönchische Zelle, das kann sich ein Schriftsteller natürlich gut leisten und dann einfach sagen, ich möchte mein Leben ästhetisch sozusagen da anpassen. Herr Bischof, Sie haben eine unfassbare Menge von Aufsätzen, Vorträgen geschrieben. Sie haben Monographien geschrieben. Sie müssen regelmäßig Predigten schreiben. Trifft das Ihren Schreiballtag, die mönchische Zelle, in der Sie weltentrückt sozusagen schreiben?
Also ich möchte schon daran anknüpfen, was Herr Ortheil gesagt hat. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich erinnere mich, 1993 bin ich zum Priester geweiht und habe dann 3 Jahre das gemacht, was ein Kaplan macht. Also Jugendarbeit, Schule, und natürlich dann auch die Predigten geschrieben und so weiter. Und dafür braucht es auch eine gewisse Disziplin. Aber als Kaplan war mir eigentlich mein Alltag relativ vorgegeben. Ich hatte morgens dann die Messe und Krankenbesuche und Schule. Und das war eigentlich ziemlich durchgetaktet. Trotzdem muss man sich Zeit nehmen, auch für eine Predigt und als junger Priester noch mehr, weil einem die Routine fehlt. Und dann kam irgendwann nach 3 Jahren halt der Auftrag des damaligen Kölner Erzbischofs, ich solle promovieren. Und dann hat er mich freigestellt. Ich habe zwar in einer Pfarrei gewohnt, hatte aber in der Pfarrei eigentlich keine Verpflichtungen. Und dann kam nämlich genau dieselbe Sache. Wir haben uns mit dem Professor auf ein für mich auch ein anregendes Thema geeinigt, aber dann begann plötzlich so eine mönchische Zeit. Das heißt, es gab keine Vorgabe mehr. Also im Grunde hätte ich jeden Tag bis 11 Uhr schlafen können und abends mal mich mal so eine Stunde zurückziehen. Man muss sich einen Rhythmus geben. Ja. Also ich habe mir wirklich auch einen sehr klaren Rhythmus gegeben und wirklich in dem Sinne, wie Sie es sagen, jetzt nicht nach der Benediktsregel, aber klar gesagt, du stehst morgens um 6 Uhr auf, du frühstückst, du liest die Zeitung und irgendwann setzt du dich an den Schreibtisch. Dann gibt es auch mal eine Pause und gerade wenn man dann so am Anfang ist man noch ganz begeistert von einem Thema, aber gerade bei einer Promotion irgendwo nach 2 Jahren oder nach einem Jahr, nach einem halben Jahr, kommt dann auch mal so ein Durchhänger und man stellt auch die Sinnfrage und dann gibt es Tage, das mag bei Ihnen ganz anders sein, aber bei mir gab es das, so Tage, wo so gar nichts im Kopf passiert, wo man dann da sitzt und mönchisch aus dem Fenster schaut und denkt, jetzt sitzt du hier schon ein halbes Jahr und hast gerade mal 4 Seiten geschrieben und am Ende ist es dann doch, glaube ich, ganz vernünftig geworden, aber es ist wirklich, man muss sich diesen Rhythmus geben und auch klar sagen, du machst es jetzt nicht vom Lustfaktor abhängig, ob du jetzt Lust hast. Und dann gibt es eben auch die Trockenzeiten, wo einem nichts einfällt und plötzlich kommt auch nochmal so ein Schub, dann schreibt man halt 20 Seiten mal an einem Tag, das geht dann auch. Also das waren für mich, auch für meine Lebensgestaltung insgesamt, waren das wirklich wichtige Jahre, weil man auch nochmal in einem guten Sinne auch nochmal Selbstdisziplin, Selbstbeobachtung lernt. Womit lenkst du dich ab? Es fällt einem ja immer irgendwas ein, ja, wo man sagt, oh jetzt lass die Dissertation mal Dissertation sein, du musst jetzt aber unbedingt noch einkaufen oder ich weiß nicht, was, so ein Eis essen gehen oder so, das ist alles schön. Aber irgendwann muss man auch mal sagen, du setzt dich auch diese 6-7 Stunden an den Schreibtisch. Und was heute natürlich, ich schreibe jetzt nicht mehr die großen Bücher, da hätte ich tatsächlich die Zeit nicht für, weil so ein Gedanke muss auch wachsen. Aber ich habe auch natürlich Bücher geschrieben und was heute tatsächlich ist, ich schreibe immer, wenn ich angefragt werde und das kommt schon noch relativ häufig vor, tatsächlich auch Aufsätze, die Predigten, die großen Predigten werden geschrieben, weil sie auch veröffentlicht werden. Ich halte auch Freipredigten, wenn ich in der Gemeinde bin und so, das geht auch natürlich jetzt nach so vielen Jahren als Priester und Bischof. Wie mache ich das jetzt? Im Grunde nicht viel anders. Im Kalender wird eingetragen, 3 Stunden Textarbeit.
Bereiten Sie das dann tatsächlich, also gibt es Uhrzeiten, zu denen Sie dann besser
das schreiben können? Das wird, also mein Büro weiß, dass ein Nachmittag die Woche freigehalten wird für Textarbeit. oder lesen. Also sehr gezielt lesen. Das ist jetzt nicht das Lesen einfach aus Freude am Lesen, sondern das ist dann wirklich das, was ich lesen muss, um auch Texte zu schreiben. Und dann die Zeitschriften oder die Verlage, die ja dann drauf warten, die setzen ja eine Frist. Das heißt, ich sage von mir aus im Februar zu, dass ich bis Juni einen Aufsatz schreibe zu dem und dem Thema. Das heißt, ich muss mich dieser Disziplin auch heute hingeben. Aber es macht mir auch tatsächlich Freude. Ich sage mal, so ein Aufsatz schreibt sich dann aber natürlich jetzt lockerer runter. Ich bin da auch nicht mehr in dem Druck wie als kleiner Doktorand, wo man auch dem Professor immer wieder erklären muss, was man da eigentlich macht. Ja, und ich habe auch so Schreibart, damit würde ich dann meinen jetzigen Beitrag erstmal beenden. Also so, ich denke noch gerne an meinen Doktorvater zurück, der hat auch immer Druck gemacht, war auch ein sehr disziplinierter Mensch oder ist ein sehr disziplinierter Mensch, er lebt mit 95 Jahren, wir haben auch guten Kontakt. Er sagt immer, warum bin ich eigentlich so alt geworden? Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht hast du so gesund gelebt. Und dann sagt er, ja, eigentlich stimmt es. Ich habe ja auch viel geschrieben, viel geforscht. Ich habe mein Leben lang etwas gemacht, was mir Freude macht. Ich habe dann ihm immer wieder so ein paar Seiten zum Lesen gegeben und dann sagt er, was wollen Sie denn damit sagen? Dann habe ich gesagt, so und so und so. Ja, dann schreib das doch einfach so. Ja, und also man lernt dann auch nochmal einfach schreiben oder klar zu sagen, was man will. Man möchte ja gerade in der wissenschaftlichen Veröffentlichung, man möchte ja glänzen, auch mit einer komplizierten Fachsprache. Aber das klappt heute nicht mehr so bei mir.
Ja, ja, das ist natürlich dieses auch ein ganz anderes Schreiben in dem Augenblick, wenn man jung ist und sich dann bewähren will. Also dieses Verhältnis von Druck und Flow. Wann kommt man in den Flow rein? Hans-Josef, du hast das ja jetzt auch perfektioniert im Lauf eines halben Jahrhunderts Schreibtätigkeit. Wie sieht dein Tagesablauf aus, wenn du schreibst?
Also wir sind ganz nahe beieinander, nicht? Also ich muss es ja nur noch enger machen, weil ich nicht jetzt so große Abstände zwischen den Texten habe, die ich zu schreiben habe, sondern weil ich wirklich jeden Tag schreibe, nicht? Das hat aber schon ganz früh begonnen. Ich habe begonnen, als ich 8 Jahre alt war, zu schreiben in einer kleinen Blockhütte im Westerwald. Und zwar war es eigentlich so, wenn ich ernsthaft darüber nachdenke, dass ich das Schreiben überhaupt nicht mochte. Und das war schon in der Schule erkennbar. Das hatte aber einen ganz einfachen Hintergrund. Ich hatte schon mit 4 Jahren das Glück, von meiner Mutter unterrichtet zu werden im Klavierspiel. Wir haben von kleinen technischen Übungen angefangen, aufgebaut und ich habe Technik gelernt, wie man Sport macht, nicht? Das heißt, ich war eigentlich konditioniert durch die Musik. Also das Schreiben war vollkommen ausgelöscht, weil ich ja die Musik hatte, ja, die Musik und die Notensysteme und die Klänge. Und ich fand immer, das war lange Zeit so, dass das reichte, um das Leben zu führen. Das war doch das eigentlich Schöne. Und deswegen war das Schreiben am Anfang furchtbar. Und jetzt gab es eigentlich nur einen Menschen, der diese Probleme lösen konnte, ohne dass er das wusste. Und dieser Mensch war mein Vater. Mein Vater hatte nichts für das Klavier übrig. Und mein Vater kam nun, hatte die Aufgabe, diesen bockigen Jungen, der nicht schreiben wollte, an das Schreiben heranzuführen. Dann hatten wir auf dem Grundstück im Westerwald eine Blockhütte und das war die Hütte meines Vaters. Also mein Vater war Geodät und er zog sich immer, wenn er vom Haus sich entfernen wollte, in diese Hütte zurück, aus zweierlei Gründen. Erstens, weil er rauchen wollte. Er rauchte intensiv Zigarren. Und er wollte laut Renaissance- und Barockmusik hören von einem Schallplattenspieler. Also sehr laut und nicht immer, jetzt dimm das doch mal runter. Nein, laut. Und so bin ich in diese Hütte mit hineingeführt worden. Und er hatte einen großen Zirkelkasten und begann zu zeichnen. Und zwar stand vor uns ein Tapeziertisch. Ja, mit so die ganze Breite dieser Hütte war durch einen Tapeziertisch positioniert. Und auf dem Tapeziertisch lag eine lange weiße Rolle. Und wir begannen nun, diese Rolle zu bemalen und zu beschreiben. Ne? Versuchsweise, jetzt malen wir das und machen wir das hier. Und kann man von unten nach oben mal ein Dreieck oder ein Viereck. Und wenn wir eine gefüllt hatten, dann wurde die abgetrennt und auf ein Regal gelegt und dann kam die zweite Rolle. Und was haben wir gemacht? Allmählich bekam ich allein für diesen Akt, also jetzt mal nur für den physischen Akt des Schreibens, Sympathie. Ja? Ich hatte jetzt einen Stift in der Hand und ich hatte ein Papier, das nicht schlecht war, sondern es war sehr gutes Papier. Also es machte Spaß, darauf sich mit der Hand zu bewegen und Buchstaben und Linien zu hinterlassen. Und ich war ein Stück weit weg von den Noten, vom Notensystem, sondern ich begann zu schreiben. Und das ging, wie gesagt, im Alter von ungefähr 8 Jahren los. Und dass es mir dann plötzlich übergesprungen ist, also vom Glück des Musikmachens, kam es zu dem Sprung zum Glück des Schreibens. Und es macht doch eigentlich eminent nicht nur zufrieden, sondern man fühlt sich geborgen dadurch, dass man etwas, was man in der Welt gesehen hat, genommen hat und darauf reagiert hat, also wiedergegeben hat. Wenn wir über das Glück des Schreibens sprechen, dann meine ich halt genau das. Und ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass ich das immer noch, jetzt in meinem Alter, dass sich das in diesem Alter immer noch so wiederholt, dass ich, glaube ich, wirklich morgens, wenn ich aufstehe und ja meist nicht weiß, was ich schreiben werde, dass ich mich immens darauf freue, diese kleine Zelle zu betreten, um mich hinzusetzen und rauszuschauen, und dann liegen vor mir bestimmte Materialien und ich fange mal an, und zwar nicht jetzt an einem literarischen Werk, sondern ich fange an, schlichtweg zu schreiben. Ich schreibe dann eben jeden Morgen mal, also erst das Datum des Tages, nicht? So und so, gibt es eine Erinnerung an frühere Tage oder nicht? Also, und das sind 10, 15, 20, 30 Zeilen oder eine Seite. Ja. Und wenn ich es nicht mache, ist es schlimm, ja, es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Wenn sie dann 2 Tage verreist sind, dann werde ich ganz nervös. Und ich hatte nicht diese Zeit, morgens aufzustehen. Man sitzt in unserem dämlichen Hotel und hat nicht die Lust, das zu machen, oder man ist abgelenkt. Dann ist es schlimm. Da muss ich das nachholen. Das ist nicht astrein. Also, ich fange dann an zu fingieren, die Tage, die ich davor denke mir aus, wie könntest du sie gefüllt haben, diese Seiten.
Und also ich war Zeuge, dann irgendwann mal mit einem Kamerateam habe ich die Wohnung betreten. Und tatsächlich geht dieses Tagebuch so aktuell, dass der letzte Satz, den wir in dem Tagebuch entdeckt haben, wir durften es filmen, lautete: Der Kameramann klingelt. Also es ist sozusagen einfach eine schreibende Live-Begleitung. So, und jetzt kommen wir an der Stelle, glaube ich, dann an den Punkt, den ich eigentlich das Spannende finde. Das ist ja eine Erziehung, die du hattest, ein künstlerisches Erleben, das ohne Druck funktioniert hat, ja. Dass das einfach dann hat entstehen lassen und das in irgendeiner Weise zu Techniken geführt hat, die dich Inspiration fühlen lassen, die dazu führen, dass du schreiben kannst, dass du weißt, was du schreibst. Und an der Stelle würde ich dann jetzt nochmal, Herr Bischof, weil das ist ja eigentlich ein religiöses Erleben fast, das da eine Rolle spielt, dieses künstlerische Erleben, das ästhetische Erleben des Schreibvorgangs, und auf der anderen Seite, Sie beten ja und Sie halten Predigten und so weiter. Ihr Tag ist ja auch religiös strukturiert. Das heißt, da ist ja auch eine spirituelle Durchdrungenheit des Tages.
Also diese Art der Lust am Schreiben, die kenne ich so nicht. Bei mir ist es bei der Musik geblieben und bei den Noten. Aber ich kenne schon auch das Glück des Schreibens. Insofern, wenn ich sage, ich habe dann wirklich mal vielleicht einen Samstag Zeit und sitze an einem Text und merke, wie er sich entwickelt, wie er gut ist. Und wenn man dann abends sagen kann, du hast jetzt wirklich heute einen sinnvollen Text geschrieben. Das ist auch etwas, und der will ja auch einen Inhalt vermitteln. In einer anderen Gattung jetzt als Literatur, aber es geht ja auch um einen Inhalt, der einem auch selber wichtig ist. Das heißt, ich freue mich dann schon, wenn ich weiß, der erscheint in der Zeitung oder in der Zeitschrift und Leute lesen das und beschäftigen sich damit. Was die religiöse Dimension angeht, also ich weiß zum Beispiel eine Zeit lang, das mache ich jetzt nicht mehr so in der Form, so eine Art Tagebuch auch zu führen im religiösen Sinne. Ja. Das mache ich dann schon.
Wie sieht das aus?
Das sieht dann einfach aus, dass ich mich morgens oder abends hinsetze und einfach so Gedanken zu Papier bringe, auch sehr unsystematisch, die mir an dem Tag durch den Kopf gegangen sind. Ich habe zum Beispiel so einen, bevor ich mal sterbe, muss ich das noch vernichten, weil ich habe, das steht bei mir im Arbeitszimmer, das ist so ein Buch aus der Zeit der letzten 2 Jahre vor der Priesterweihe, wo man dann immer mal wieder so seine Gedanken niedergeschrieben hat, was beschäftigt dich heute? Ich habe Gott sei Dank, bin ich nie in den tiefen Zweifel gekommen. Ich bin, glaube ich, sehr konsequent dann auch diesen Weg gegangen und für mich stimmt das auch und ich würde heute sagen, es war ein richtiger Weg und guter Weg, aber es gibt natürlich auch Tage, wo einem Zweifel kommen, wo man schwierige Erfahrungen gemacht hat, wo man sagt, passt das für dich? Oder man liest religiöse Literatur und setzt sich damit auseinander und sagt, also, ja, das hat jetzt ein sehr schlauer und berühmter Mensch geschrieben, aber damit komme ich in meiner Frömmigkeit so gar nicht zurecht mit dem und dem Ansatz. Und das habe ich dann niedergeschrieben. Und ab und zu gucke ich nochmal rein und denke, mein Gott, das sind jetzt Texte, die sind 40 Jahre alt. Und manchmal denke ich, ja, in manchen Dingen hast du dich weiterentwickelt, in manchen Dingen sind aber auch dieselben Fragen geblieben oder haben sich sogar noch verschärft. Nicht jeden Tag Und es ist auch nicht immer für mich dann das Glück des Schreibens gewesen, aber so einen Tag zu sortieren, das war so ein bisschen der Gedanke. So abends einfach nochmal im Sinne eines Abendgebetes auch so 3-4 Gedanken aus diesem Tag aufschreiben und es dann letztlich auch zuklappen und damit abschließen für diesen Tag.
Ja. Ist dann was verloren? Also sozusagen ist das dann aufgeschrieben und damit bewahrt und man muss nicht weiter drüber
nachdenken? So einfach geht das natürlich nicht, ja. Weil wenn es dann wirklich um Lebensfragen geht, die mich dann in dieser Situation, also ich habe jetzt nicht dann aufgeschrieben, gerade klopft es an der Tür, ich höre jetzt mal auf, sondern das waren dann...
Das war jetzt, glaube ich, auch ein bisschen...
Ja, ja, klar.
Er wusste ja, dass wir kommen.
Ja. Aber, sondern es waren dann tatsächlich so wirklich Fragen des Lebens, der Berufsentscheidung, des Studiums, auch von Freundschaft und so weiter, wo man dann auch so ein paar Gedanken dann niederlegt. Nein, das ist natürlich nicht abgeschlossen, aber man kann für diesen Tag erstmal abschließen, ja. Auch symbolisch sozusagen, indem ich dieses Tagebuch zuklappe. Manchmal denke ich, vielleicht sollte ich es nochmal anfangen, weil es bringt tatsächlich so eine Ordnung nochmal in den Kopf.
Bei der Erinnerung an unser Gespräch jetzt, über den ich mir überlegt habe, worüber wir sprechen könnten, wäre das gerade eine der interessantesten Fragen, die ich jetzt auch an Sie hätte. Nicht? Also, weil ich das unglaublich interessant finde, diese Zeit, in der ein junger Mensch sich dafür entscheidet, jetzt wirklich Priester zu werden. Das einmal so nicht jetzt nur kritisch darzustellen, sondern ganz offen die Fragen darzustellen, die sich einem da stellen und die an sich selbst zu richten. Also praktisch dieses Selbstgespräch einmal nach außen zu kehren. Das ist also für mich ja, für uns oder ich glaube die meisten von uns allen, die wir hier sitzen, eine relativ unvorstellbare, also nicht so leicht nachvollziehbare Entwicklung
Entscheidung,
und ja. Entscheidung. Und was da alles in dieser Entscheidung eine Rolle spielt und wie es zu ihr kommt, finde ich nun eine der hochinteressantesten, weil es wirklich ja mit dem Moment jetzt zu tun hat, sich radikal in diese Bahn zu begeben oder vielleicht sogar das zu erkennen, was man Berufung nennt. Ja? Das Wort spielt ja in solchen Situationen immer eine ganz große Rolle. Ich will auch mal noch ein Beispiel nennen, das werden Sie auch kennen, Herr Bischof, das mich als junger Mann immer sehr fürchterlich irritiert hat und begeistert hat. Das ist Paul Claudel. Paul Claudel war ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich dem Weihnachtstag in Paris, ich glaube es war 1886, so ganz genau weiß ich es nicht, war er ein nicht sehr Gläubiger, sondern ein Mensch, ein Schriftsteller, der sich für Fragen der Kirche und der Religion interessierte, aber nun nicht ein enthusiastischer Gläubiger. Und Paul Claudel hat darüber geschrieben, dass er am Weihnachtsabend, ich glaube am ersten Weihnachtstag 1886, am zweiten Pfeiler rechts in Notre Dame de Paris saß oder stand wohl und das Magnificat hörte. Und dieses Hören des Magnificats habe ihn durchschossen und es sei die innere Entscheidung gewesen, an Gott zu glauben. Nicht nur an Gott zu glauben, sondern so zu glauben, dass er sein gesamtes Schreiben auf den Glauben ausrichten würde. Und das hat Paul Claudel dann getan, sein ganzes Leben unter diesem Aspekt des Glaubens dann als Schriftsteller, als hoch anerkannter Schriftsteller organisiert. Und mich hat das immer irritiert, weil ich immer dachte, wohin musst du gehen? Ja, also um auch mal diesen Blitz der Berufung. Und von wem kommt er dann? Dann nicht unbedingt gleich von Gott. Vielleicht gibt es auch kleinere Berufungsinseln, die dich ansprechen. Aber das Moment von Berufung, also das Gefühl, zu etwas berufen zu sein, finde ich ganz wichtig. Also gerade auch der schriftstellerischen Arbeit ist es gar nicht zu verdrängen. Denn berufen heißt ja auch, etwas zu tun, das man jetzt nicht nur für sich tut, sondern indem man es für sich tut, auch für andere tut. Also ich schreibe das doch jetzt nicht alles, was ich schreibe, nur eben für mein eigenes Selbstgespräch auf, sondern natürlich auch dafür, dass andere dieses Selbstgespräch interessant finden und da eigene Elemente ihres eigenen Selbstgesprächs entdecken. Und da ist dieses Moment der Berufung natürlich wichtig, denn irgendjemand muss mich berufen haben, auch in kleinem Sinne zu predigen.
Nicht? Aber die Frage, durch wen ist man berufen, ist bei einem Bischof leichter zu beantworten als bei einem Schriftsteller.
Leider, ja, leider.
Das ist ja genau die Kunst, glaube ich, die mich zumindest mein Leben lang beschäftigt. Ich habe mich jetzt natürlich dafür entschieden, Priester zu werden. Und für mich ist es ein Zeichen, dass ich wirklich auch eine Berufung habe, dass es mir bis heute eigentlich Freude macht. Also das ist wirklich so, wo ich sagen kann, es passt für mich, es passt der Weg, den du gegangen bist. Aber gerade als junger Mensch, wenn man vor so einer Entscheidung steht, und da geht es ja nicht nur um die Frage Familie, Ehe oder nicht, nein, nein. Das war immer mal wieder Thema, aber es gab durchaus auch mindestens genauso brennende existenzielle Fragen, nämlich gibt es Gott, gibt es ihn nicht? Und dann zu unterscheiden, Berufung, ist das jetzt wirklich das, was du spürst oder was du denkst und was du betest, was du glaubst, ist das wirklich das, was Gott von dir will, auch wenn ich an ihn glaube, oder ist das dein eigener Vogel, dem du folgst? Also das ist ja auch nicht so ganz einfach. Dafür braucht's auch.
Wie ist die Antwort?
Naja, ich würde sagen, eigentlich ist das Leben für mich ein ständiges Lesen auch der Zeichen und der Unterscheidung. Und deswegen braucht es auch bei einem Berufungsweg, es braucht gute Begleiter, es braucht Kritik, es braucht Rückmeldung. Also man kann so einen Weg nicht alleine gehen. Ich vermute, dass auch für Sie wichtig ist, wie andere Menschen ihren Weg begleiten und mitgehen und dass es Resonanz gibt. Irgendwann muss ich aus meiner Mönchszelle natürlich auch rausgehen. Also als Bischof kann ich nicht permanent monastisch leben. Ja? Sonst, ich meine, das Bistum wird es vielleicht freuen, wenn ich 20 Jahre nicht auftauche, aber es bringt nicht viel. Das ist nicht meine Berufung. Also es ist ein ständiges Unterscheiden auch. Und dafür ist vielleicht auch so ein Tagebuch damals für mich wichtig gewesen, genau diesen Zwiespalt auch zu schreiben und das auch mal mit Menschen, denen ich vertraue, auch durchzugehen.
Und hilft das heute, dass es dieses Tagebuch gibt, dass das sozusagen bewahrt, wo man einfach das Gefühl hat, okay, meine Zweifel haben vielleicht ein Gefäß gefunden?
Also es waren nicht nur Zweifel, es waren ja auch Tage, wo ich wirklich auch aufgeschrieben habe, ein großes Vertrauen in den Weg und in Gott, der mich führt, davon bin ich überzeugt. Ich kann Berufung nicht nur von Gefühl abhängig machen, da steckt auch noch mehr dahinter. Es gibt ja auch durchaus große Heilige der Geschichte, die Gott viele Jahre im Grunde als dunkel erfahren haben und das zu Papier gebracht haben. Ich denke an so Mystiker wie Johannes vom Kreuz oder so, für den Gott jetzt nicht nur das gute Gefühl war, sondern auch der große Abwesende. Also das ist ja auch eine Frage von Berufung, aber auch ihm hat es offenbar geholfen, so etwas zu schreiben, um auch vielleicht anderen Menschen deutlich zu machen, auch das kann eine Form von Gotteserfahrung sein, dass du eben nicht deine Idee mit Gott verwechselst. Also es hilft dann schon, wenn ich da heute reingucke, immer mal wieder, denke ich, naja, vieles würde ich heute genauso nochmal schreiben. Und eigentlich freue ich mich manchmal auch zu sehen, aus meiner Sicht habe ich damals auch schon wesentliche Fragen erkannt, die auch für mich heute noch relevant sind.
Und dass der Weg aufgeschrieben ist, ist sozusagen dann auch eine Hilfe.
Es war nur eine kurze Etappe meines Weges, aber es waren so die letzten Jahre, also ein, zwei Jahre vor der eigentlichen Lebensentscheidung. Und es hat nicht geschadet, ich würde es mal so sagen.
Und Josef, wie ist das bei dir?
Also wenn wir jetzt so von der Nähe zum Tagebuch sprechen, dann habe ich es relativ einfach gehabt, weil ich habe eben ja von den Stunden mit meinem Vater in der Hütte erzählt und es gab da doch sehr direkte kleine Vorgaben. Also zum Beispiel nach draußen zu gehen, etwas zu sehen, das zu beobachten und das aufzuschreiben. Das machte meinen Vater gleich wieder sehr nervös, wenn das umschlug in Aufzeichnungen der Eigenbeobachtung. Also so, ich sollte das andere beobachten, sollte etwas schreiben über die Eichhörnchen oder über die Ringelnattern oder über die Buchen und über irgendetwas, das ihn interessierte. Ne? Was ihn nicht interessierte, war, wie es mir ging oder ob ich nun wirklich gut gelaunt war oder schlecht oder welche Gedanken mir durch den Kopf gingen. Und so gab es eben dann in diesem Schreiben eine Art Tagebuchverbot. Ja? Er mochte absolut keine Texte, in denen ich von mir selbst erzählte. Also in der üblichen von Kindern zu erwartenden Haltung. Heute habe ich das, fand ich das nett oder habe ich das gemacht. Das fand er furchtbar. Er wollte präzise Beobachtungen von der Farbe der Blätter der Buchen oder von den Tieren, die uns im Westerwald umgaben und von denen es sehr viele gab. Also musste man dann längere Wege gehen, um die zu beobachten. Dann hatte ich Stoff. Es ist immer, du musst Stoff haben, musst etwas. Das Stoff ist das Sehen, was du hast. Und dieses Sehen, was du hast, kannst du dann wieder versuchen aufzuschreiben. Und das schauen wir uns dann an. Aber bitte schreib nicht über deine Grippe oder über solche Dinge. Also, das lassen wir weg. Also da habe ich dann mit der Zeit irgendwie eine Empfindung für bekommen, dass ich mein ganzes Leben nicht gescheit Tagebuch geführt habe. Ja. Also was ich hatte immer dann wieder eine innere Abwehr und wahrscheinlich ist da doch der Geist des Vaters im Hintergrund immer gewesen und sagt, lass es bleiben. Draußen ist so viel Interessantes. Also warum bist du jetzt wichtig?
Was ich spannend finde, ist dieses Moment der Plötzlichkeit, das da drin eine Rolle spielt. Also sowohl in dem Moment der Berufung, falls es ihn gibt, aber auf der anderen Seite, so wie du es jetzt erzählst, es ist ja kein plötzliches Ding gewesen, keine Inspiration, die dir dann kommt als Künstler, sondern es ist Beobachtung, es ist Handwerk, es ist was unheimlich Präzises, es ist etwas, was viel Zeit braucht, auf das man sich dann erst langsam vorbereiten muss, oder?
Ja, ich hatte viel mit meinen Studierenden zu tun und ich habe natürlich mit vielen mit meinen Studierenden darüber gesprochen, wie sie jeden Morgen dann vor dem leeren Platz sitzen und was sie machen und wie es losgeht. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass es sich eigentlich im Kopf um etwas handelt, was ja schon da ist. Bin ja nicht im Nichts. Also wenn ich morgens anfange und schaue nun auf das Blatt, dann ist etwas im Kopf. Und wir nennen das, was im Kopf ist, haben wir uns darauf verständigt, die Ursuppe. Und die Ursuppe ist zunächst einmal vollkommen ein Durcheinandergären von verschiedenen Dingen, die gestern, vorgestern oder irgendwann passiert sein können. Jetzt besteht eigentlich der erste Akt nur darin, Elemente der Ursuppe herauszufinden, die mir am nächsten Tag noch im Kopf stehen und wichtig sind, also die aufzuzeichnen. Und das wäre für mich jetzt schon die Feder, um den Begriff der Inspiration näher zu fassen. Denn das, was ich jetzt heraussuche aus dem, was ich in meinem Kopf, was da gärt und was an Motiven da ist oder an Bildern oder an Menschen, was ich dann herausfiltere, ist unmittelbar gebunden an das, was mich dann auch inspirieren könnte, weiterzumachen. Also ich muss sozusagen wie eine kleine Angel finden, indem ich die Elemente rausfiltere, die mich jetzt animieren, weiterzuschreiben. Wo das ansetzt, ist vollkommen egal. Ich muss nur das Gefühl haben, ich setze an etwas an, das mir wichtig ist. Also das mich weiter zum Brennen oder zum Schreiben bringt, dass das Schreiben fortsetzt. Nicht, dass jetzt für irgendjemand wichtig ist, sondern dass einfach etwas ist, das mich vibrieren lässt und denkt, da gibt es so viel Interessantes, was ich darüber noch weiter schreiben könnte und noch hinzufügen könnte. Und dann geht die Bahn los, ne? Dann ist die Bahn gefunden. Und das würde ich jetzt das nennen, was wir in dem Hildesheimer Studium Inspiration genannt haben. Also das Gefühl, aus diesem Moment des furchtbaren Gärens wilder Gedanken und Träume, nicht, die man vom letzten Tag noch mitgeschleppt hat, das Moment oder die Szenerie herauszufiltern, von der man das Gefühl hat, sie ist fortsetzungsfähig. Mehr würde ich dazu gar nicht sagen als Umschreibung.
Gibt es dazu etwas, sozusagen eine Entsprechung im religiösen Leben? Also so dieser Moment, dass man aus den ganzen Ablenkungen, die der Tag mit sich bringt und die einen immer wieder vielleicht belästigen oder so, dass man da dann einfach sagt, okay, das ist jetzt meine Methode des Fokussierens.
Also ich kann, da wird es auch in der Tradition Ansätze geben, man kann das auch als eine Art Gebetsprozess sehen. Ja. Ich kann das auch spirituell deuten, geistlich deuten. Auch im Gebet, wenn ich nicht gerade dem lieben Gott nur Texte vorlese, sondern mich wirklich auch im Grunde als leeres Blatt verstehe oder ich sitze da mit meinen Gedanken, von mir aus beim Abendgebet oder auch morgens, manchmal bleibt es auch bei der Ursuppe.
Ja, absolut.
Und dann kann ich halt anders als der Schriftsteller oder der kreative Schreiber, der das dann am Ende dann doch was zu Papier bringen muss. Das ist das Schöne im Glauben, dass ich dann sagen kann, also heute Abend, lieber Gott, war es wirklich nur Ursuppe und nimm's hin. Ja. Manchmal ist auch ganz schön, wenn sich tatsächlich ein substanzieller Gedanke herauskristallisiert. Aber das ist ja vielleicht auch der Unterschied, wenn Sie sagen, Ihr Vater wollte Stoff, also wie sieht das Blatt aus, wie sieht der Vogel aus, ich weiß nicht was. Das ist ja das, was dann vielleicht auch so ein religiöses Tagebuch oder so, oder ich will es auch nicht auch nur auf Tagebuch, aber so religiöse Gedanken vielleicht auch unterscheidet. Da gehe ich mal davon aus, dass dem lieben Gott bekannt ist, wie das Blatt aussieht. Aber vielleicht interessiert er sich tatsächlich dafür, wie es mir in dem Augenblick geht. Und wenn das grüne Blatt für mich jetzt ganz bedeutsam ist, weil ich mich über dieses grüne Blatt gefreut habe und darüber gestaunt habe, wie schön so ein Blatt im Mai ist in der Buche, dann kann ich ihm das auch erzählen. Also, aber es bleibt manchmal bei der Ursuppe und manchmal kristallisiert sich auch ein Gedanke heraus, wo ich sage, der begleitet dich jetzt auch. Der taucht auch wieder auf. Also ich sag mal, ich war jetzt ein paar Tage im Kloster und ich weiß auch gar nicht warum, aber ich habe nach den Osterfeiertagen irgendwie, hat mich der Gedanke eine Woche beschäftigt, ich habe auch tatsächlich keine Lösung gefunden, komischerweise. Was heißt eigentlich Ewigkeit? Also ewiges Leben, das war Ostern so oft die Rede. Aber irgendwie ging mir das so die ganzen Tage durch den Kopf. Was ist eigentlich Ewigkeit? So. Und so eine Ahnung davon zu entwickeln. Aber die Ursuppe ist geblieben. Also irgendwie, ich hoffe nicht, dass es eine ewige Ursuppe wird am Ende, sondern dass sich auch was Klareres herauskristallisiert.
Die Theorie gibt's natürlich, ja auch.
Aber dann bitte nicht, dann ohne mich. Aber würde ich schon sagen, dass vielleicht das auch ewiges Leben ist, dass es in eine Klarheit führt.
Ich komme jetzt nochmal auf unseren Titel des Abends zu sprechen. Glück und Gnade des Schreibens. Was haben Sie gedacht, als Sie zum ersten Mal von diesem geplanten Projekt hören, Herr Bischof? Weil Gnade des Schreibens, das ist einer der zentralen Begriffe der Theologie. Können Sie das sofort verstehen oder müssen Sie dann auch erst mal kurz nachdenken?
Also für mich kann ich das gut verstehen, weil es mir tatsächlich auch leicht fällt irgendwie. Also ich quäle mich heute nicht mehr beim Schreiben.
Das heißt, Sie empfinden diese Gnade, können Sie auch mal kurz erklären, was eigentlich Gnade theologisch, also aus Beruf nach dem Mund, ich kann jetzt ja nur wiedergeben, was das Lexikon mir gesagt hat, aber...
Gut, wie viele Stunden haben wir? Das ist natürlich, da gibt es ganze Semestervorlesungen, aber also ein Gedanke von Gnade ist ja, dass ich mir die wesentlichen Dinge meines Lebens nicht wirklich verdienen kann, nicht kaufen kann, nicht verdienen kann. Jetzt hat der liebe Gott mir also wirklich offensichtlich die Gabe geschenkt, dass ich Dinge sinnvoll zu Papier bringen kann und dass ich da etwas vermitteln kann, zumindest in dem Fachbereich, in dem ich jetzt auch tätig bin und mich auch immer wieder auch in etwa in Texten äußere. Die Predigt lebt nicht vom Schreiben. Ich sage mal, das, was ich im Dom tue, dass ich einen Text vorlese, Weihnachten oder Ostern, das ist natürlich mein Text. Ich hoffe, dass das auch nicht nur ein trocken abgelesener Text ist. Aber das ist eigentlich nicht die klassische Predigtsituation. Das hat auch was mit der baulichen Situation im Dom zu tun, weil man sehr weit weg ist von den Leuten. Also wenn ich in der Gemeinde bin zum Beispiel, predige ich viel freier, weil die Leute direkt vor mir sitzen. Ich war 10 Jahre im Schuldienst, ich habe keine einzige Schulpredigt schriftlich gehabt und trotzdem vorbereitet. Das ist eine andere Form der Kommunikation. Aber ich sage mal, Texte, die ich so theologischer Art, die ich schreibe, die fallen mir nicht schwer. So, und das ist auch eine Gnade, wo ich denke, wo Sie sagen am Ende, Sie wollen ja auch für andere etwas tun. Das ist jetzt nochmal eine andere Gattung, aber ich glaube, dass es Beiträge sind für theologische Debatten und so etwas, die auch wichtig sind. Und das ist die Gnade, die mir dann auch in dem Sinne geschenkt ist. Heute werden Texte von mir als Bischof anders wahrgenommen, als wenn ich die als 25-jähriger Doktorand geschrieben hätte.
Es ist ja jetzt tatsächlich das Spannende, auch das Thema, das wir damit ja auch aufmachen, ist dieses... Du hattest angefangen mit dem Monastischen beim Schreiben und auf der anderen Seite ist es natürlich auch was Hochsoziales. Also Sie beide erreichen natürlich ein großes Publikum mit Ihren Texten und wissen das ja auch im Augenblick des Schreibens, dass man damit Leute erreicht, oder?
Ja, ich fand den Begriff der Gnade immer sehr schillernd. Ja. Es lag daran, dass ich ihn sehr früh immer gehört habe. Also ich habe ihn sehr früh gehört, weil es immer Leute gab, also in Köln, als ich aufgewachsen bin, und auch später in Wuppertal, wo ich dann aufwuchs, dass sie sich immer meine Sachen anschauten und sagten, wieso kann er das? Ja, also wie kann er das schreiben? Wieso kann er hier schon Erzählungen schreiben? Ist er noch so klein und so? Er hat ja vielleicht nur was anderes vor als Erzählungen und so. Wieso macht er das? Und ich wusste es natürlich und habe auch nicht darauf geantwortet, aber es gab dann immer Menschen, die sagten, es ist eine Gnade, ja, dass er das kann. Und das fand ich schön, diese Formulierung. Ja. Es muss also eine Gnade geben. Jemand muss diese Gnade, dass ich als Geschenk übersetzen würde. Es ist ein Geschenk, das gegeben ist, mir so zu schreiben, wie ich schreibe. Ich kann es ja nicht mir erbetteln oder ich will es auch nicht haben. Es ist einfach da und es ist sozusagen unfreiwillig da und es ist ein Geschenk. Und dass es so passiert ist, ist eine Gnade. Und mein Vater war immer sehr skeptisch, wenn er dieses Wort auch mitbekam und sagte, obwohl er dann auch fragte, wieso kannst du das jetzt wieder so gut oder wieso hast du das jetzt so gut getroffen, dieses Blatt der Buche oder sonst, schloss er sich immer der Gnade an, fand er auch eine gute Formel dafür, dass wir uns nicht alle erklären konnten, woher es kam, sondern es war ein Geschenk. Und wahrscheinlich haben wir auch insgeheim gedacht, dass es ein Geschenk Gottes sei. Ich glaube, mein Vater hat sowas festgedacht. Dann kam immer so der Warneffekt, der dann durch den Körper ging, in dem dann immer gesagt wurde, ja, es ist eine Gnade, aber es ist eben auch eine Bürde. Und diese ewige Bürde, ja, ich habe eben in meinem Leben immer Gnade mit Bürde zusammenbringen müssen, denn Bürde wäre ja jetzt, ne, Sie wissen, nicht? Also wir haben alle Bürden haufenweise. Aber das sollte es ja eigentlich nicht sein. Ich wollte eigentlich immer bei der Gnade bleiben und nicht auch noch die Bürde tragen. Ich wusste auch nicht, was es jetzt sein sollte, die Bürde. Also war die Gnade etwas, was ich sehr mochte und gleichzeitig, wo ich eminent aufpassen musste, nicht über die Bürde zu stolpern. Ja.
Naja, und ohne Anstrengung, das haben wir ja am Anfang gesagt, ohne Anstrengung geht es dann am Ende auch nicht. Also auch Gnade nicht, heißt nicht, es fällt mir in den Schoß.
Nein.
Und ich merke dann die Bürde natürlich, wenn ich ganz stolz bin auf einen Text, der ist in der theologischen Zeitschrift oder irgendwo erschienen, und dann kommen die Reaktionen. Also dann Leute, die sich darüber geärgert haben oder es ganz toll finden. Aber manchmal gibt es auch dann, wie können Sie denn sowas sagen? Als Bischof wird natürlich nochmal genauer hingeschaut.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, also was schreibt denn der da schon wieder? Und dann könnte ich ja demnächst jetzt zurückschreiben, naja, nehmen Sie es mal einfach hin, es ist Gnade. Das wäre vielleicht dann meine Reaktion. Ich muss mal mit meinem Büro sprechen.
Können wir uns darauf einigen, ich bin dabei.
Jetzt ist es ja so, dass momentan das Schreiben auch, man muss jetzt sagen, in Gefahr geraten ist oder auf der anderen Seite sich unendlich vervielfältigt hat. Es gibt auf einmal die Möglichkeit, dem Computer irgendeine Frage zu stellen in einer halbwegs normalen Sprache und dann antwortet der irgendetwas mit künstlicher Intelligenz, produziert er Textmengen in unendlicher Menge. Ich glaube, von dem Begriff der Gnade kann man da jetzt nicht mehr sprechen. Das ist jetzt der Fluch der Textproduktion, der da über uns herrollt, oder?
Der ist für die Professoren, der ist für Lehrerinnen und Lehrer, glaube ich, eine echte Herausforderung, das jetzt zu unterscheiden. Papst Leo hat ja vor wenigen Wochen oder Monaten die Priester ermahnt, die Predigten nicht durch KI schreiben zu lassen. Ich halte mich da ganz streng an die päpstlichen Vorgaben und mache das wirklich selber, weil ich es auch als eine wichtige Beschäftigung meinerseits finde. Ich kann mir Informationen holen über KI. Aber was sich schon auch verändert hat, also wenn ich dran denke, also meine Diplomarbeit etwa habe ich noch wirklich auf einer richtigen Schreibmaschine geschrieben. Und dann musste man genau messen, also dann mussten die Fußnoten drunter und das war eine echte Mühsam. Und man musste sehr gut überlegen, wie formulierst du den nächsten Satz, weil wenn der mal getippt war, ja, das war dann schon mühsam.
Es gibt da ein sehr, sehr vielfältiges Zustimmen hier, muss
ich sagen. Ja, ja, und heute kann ich einfach drauf losschreiben und wenn ich dann beim zweiten, dritten Lesen merke, nee, so irgendwie so kannst du es nicht sagen, wird das einfach wieder gelöscht und so. Also man wird auch, so sehe ich das einfach technisch, ein Stückchen oberflächlicher. Am Ende werden die Texte nicht oberflächlich, aber die Reflexion über jeden einzelnen Satz und so weiter war vor 40 Jahren, als ich so meine ersten Gehversuche in der Wissenschaft machte, waren mühsamer, waren reflektierter, ja, waren langsamer.
Ja. Ja. Die Auseinandersetzung mit den Schreibgeräten hat dich ja jetzt quasi auch ein Berufsleben lang beschäftigt.
Ja, ewig. Wir reden ja von den alten Tippex-Phänomenen, ne? Wo man immer noch diese Tippex-Hilfsmittel benutzte, um etwas neu zu tippen. Und dann kamen langsam die Computer und so weiter, natürlich. Aber ich will noch mal ein bisschen gerade doch noch mal auf die KI zu sprechen kommen, denn man sollte nicht eines übersehen. In der deutschen Gegenwartsliteratur, gerade auch in der Weltliteratur, gibt es eine enorme Zunahme an autobiografischer Literatur. Wir leben in einem Hochzeitalter der autofiktionalen oder autobiografischen Literatur. Und das ist natürlich auch letztlich diese große Welle zu verstehen als eine Reaktion auf KI-Phänomene.
Inwiefern?
Nicht? Ja, weil KI liefert dir fertige Geschichten und Stories und Handlungen vor, die du sozusagen mit dir ja gar nicht verbunden hast, sondern die vollkommen Fremde sind. Also KI kann dir erzählen die Geschichten von XY, der jetzt ein großes Abenteuer erlebt und den wir George nennen und der den Mainzer Dom besucht und dies und das macht. Das wird aber nicht mehr auf die Rückkopplung dessen treffen, der den Text schreiben will, sondern der den Text schreiben will, wird in diesem Moment der Suppe, die auch das KI anbietet, das Element suchen, das sein Element ist. Und das ist der Schritt hin zum autobiografischen Verbindung. Das heißt, es wird niemanden befriedigen, Texte zu schreiben, die er nur jetzt aus der KI filtert und abliest, was ja schon in großem Stil schon geschieht, nicht? Dass viele Texte rein von der KI geschrieben sind und gedruckt werden. Nein, das wird auf den Schreiber zurückfallen. Und in diesem Sinne ist die Wendung hin zum autobiografischen Schreiben gut auch zu erklären und zu verstehen, warum sie also für viele Autoren die Lösung ist, sich dieser Enge und diesem Ausgesetztsein bestimmten Folien und bestimmten Regeln und bestimmten Schreibformen, bestimmten Stoffen eben nicht zu folgen, sondern letztlich darauf zu beharren, dass das alles bei mir ankommen muss. Nicht? Also bei mir, dem Ich des Schreibenden.
Also ich habe einmal tatsächlich so einen Versuch gestartet und habe mal irgendwann so ein Stichwort eingegeben, schreib mir eine Predigt über. Die war richtig und völlig nichtssagend.
Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die jeder macht, der mit KI zu tun hat.
Es war keine wirkliche Botschaft, also, oder wenn, dann waren platte moralische Botschaften, seid lieb zueinander oder so.
Das ist dieses Phänomen, wie es in den Wald hineinschaut.
Genau, weil irgendwo KI, ich habe jetzt auch nur die billigste Version da benutzt, wahrscheinlich so von der Vorstellung, Predigt muss irgendwie so eine Handlungsanweisung am Ende haben, ihr müsst nett miteinander umgehen, so. Das war die Botschaft. Da habe ich aber auch gedacht, nee, also dann mache ich es tatsächlich auch lieber selbst und im Grunde ist es dasselbe Phänomen. Ja. Eine gute Predigt verbindet ja auch einen persönlichen Glaubenszugang. Der mag dann für viele Zuhörerinnen und Zuhörer manchmal auch nichtssagend sein oder kann man nichts mit anfangen. Aber es ist wenigstens das, was ich mir selber mühsam oder manchmal weniger mühsam zusammengeschrieben habe. Aber es ist etwas von mir. Es ist mein Zugang zu diesem Thema. Ja, das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Also wie gesagt, ich habe es einmal versucht und sie hat mich nicht überzeugt.
Also ich finde jetzt das Spannende aber auch daran, weil das war jetzt so etwas, was den ganzen Abend sich durchgezogen hat, dass Schreiben immer auch in irgendeiner Form was Dialogisches ist. Also immer auch dieses Ding, sie setzen sich heute mit dem auseinander, den sie früher in ihren religiösen Tagebüchern begegnet sind, mit dem Tagebuch, du setzt dich mit den Tagebüchern auseinander mit deinem anderen Ich von früher und so weiter. Das ist ja etwas, was irgendwo in der KI auch drin ist. Die KI funktioniert dialogisch, nur dass sie halt also sozusagen einfach als Spiegel funktioniert, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Erfahrung Sie haben jetzt damit, aber es ist ja so eine Art, dadurch kommt ja dieses Bullshitten der KI zustande, dass die einfach nur wiedergibt, was man vorher ihr gegeben hat.
Ja, die hat natürlich, wenn man das mehrfach verwendet, Signale über einen gesammelt, nicht intensiv, und beliefert diese Signale, die man mal irgendwo hingesendet hat. Und das kriegt man dann wieder zurück als Angebot, darüber nochmal zu schreiben und es wieder zu verwenden. Und es ist nicht der Weg dahin, mich jetzt, das wird ja auch nicht möglich sein, also den Punkt zu treffen, den ich selbst suche im Akt des Weiterschreibens, weil es der Punkt ist, der mich nun die ganze Zeit bewegt hat, sondern es werden die Punkte sein, die mir eingeredet werden, dass sie mich bewegen müssen, weil ich früher über diese und jene Dinge nachgedacht oder die versendet habe. Also werde ich in einen Zusammenhang gesperrt, der zwar mein eigener ist, aber der Unterschied ist eben der, es ist nicht der, mit dem ich lebe, also es ist nicht der, der auf meiner Lebenserfahrung oder auf meiner Vita beruht und mit dem, was ich tue und denke, sondern dem, was ich irgendwo gesendet habe, also was ich kommunikativ abgelassen habe. Das ist was ganz anderes. Ne?
Also ich sage mal mit dem Predigtbeispiel, wenn KI aus den Informationen, die es jetzt sammelt, was ist eine Predigt, was haben vielleicht andere Prediger schon mal über das und das Thema gesagt, zeigt es natürlich auch, wenn am Ende so ein relativ belangloser, wenn auch richtiger Text zustande kommt, dass vielleicht auch viel belangloses Zeug im Netz zu finden ist, auch vielleicht unter dem Stichwort Predigt, was weiß ich, dass KI dann sagt, naja gut, dann eine Predigt hat halt so auszusehen. Ja, und am Ende muss was Nettes stehen, ja, so eine nette Botschaft. Es kann ja auch sein, dass wir mit unserem Schreibverhalten gesamtgesellschaftlich auch das so füttern, dass KI im Grunde nur das natürlich liefern kann, was andere vorgeben. Ja. Und dann kommt halt sowas zusammen. Also große Literatur war es jetzt nicht.
Es fehlt aber dann sozusagen die spirituelle Ebene eigentlich, das, über die wir jetzt heute gesprochen haben. Ja. Also das heißt, die Beglaubigung durch einen Schreibenden oder...
Nicht nur das, also durch den größeren Raum, in dem der Schreibende schreibt, denkt und lebt. Ne? Dieser Raum, den nennen wir ja eigentlich das Spirituelle, dass es jetzt nicht nur Dinge sind, dass ich etwas vor mich hinschreibe, sondern dass ich in einen größeren Raum stelle, in einen Erfahrungs- und einen Anspielungsraum. Das ist das Großartige, dass das alles sehr geweitet ist. Das ist also nicht nur im Sinne der reinen Wiedergabe darum geht zu sagen, eine Buche ist so und so, sondern dass ich, indem ich das nenne, in einen größeren Lebenszusammenhang eintrete und den mit anspreche. Und das ist das Moment, das die KI ja nicht ersetzen kann. Also die Rückkopplung zu dem, was ich als Schreibender und Lebender getan und erfahren habe, das ist ja ungreifbar. Nicht? Das ist ja für keine kommunikative Basis einzuholen oder einzusammeln. Deswegen ist diese große Hinwendung zum autobiografischen Schreiben erklärlich. Ne?
Ja, ja. Also es gibt jetzt ein Projekt, von dem habe ich gelesen, dass man der KI einen ganzen Roman einfüttert und sie merkt sich die Welt, in der dieser Roman spielt, und Diegese nennt man das, glaube ich, im Fachbegriff, führt sie weiter, sodass man sich ab da dann immer in dieser Romanwelt aufführen kann. Und an sich ist das ja so eine Art ewiges Leben, das der Roman dann verspricht. Man kann immer wieder weiterlaufen zu den nächsten Personen und so weiter. Ist auch eine furchtbare Vorstellung, oder?
Auch wer das spielen will, kann es ja spielen. Ich habe nichts dagegen. Ich meine nur, wir sind an einer anderen Ebene von Literatur. Das ist für mich nicht die Literatur, die ich schreiben will, und es ist auch nicht die, ich lesen will. Sondern das ist jetzt etwas, wenn sich das kommunikative System da um sich selbst dreht und wir alle darauf warten, welche Algorithmen freundlich zu mir sind und mir erwidern, dass ich also gerne Apfelsinen esse und dass wir daraus dringend noch eine Erzählung kondensieren könnten, dann ist das nicht das, was ich weiter treiben und beobachten würde.
Tatsächlich habe ich die Frage jetzt mit der KI am Ende auch gestellt, weil man immer darüber redet, dass eventuell Textproduktion am Ende ist, jetzt wo der Computer das übernimmt. Sehen Sie das so?
Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Nein, ich sehe überhaupt nicht schwarz. Ich glaube einfach, ich habe ja gerade den Bereich Schule, ich habe Pädagogik genannt, Universität. Ich glaube, man wird anders lernen müssen, mit Texten umzugehen, nämlich wie gehe ich mit KI-Texten vor dem Hintergrund einer natürlichen Intelligenz um. Das heißt also, wie bewerte ich solche Texte, dass man im Grunde auch Schüler, Schülerinnen, die jetzt von mir auch so einen KI-Text nehmen, dass man auch darüber reflektiert, was wird dir hier geboten. Vielleicht hilft es sogar nochmal, den Wert eigenen Schreibens auch nochmal neu zu entdecken. Das eine nicht zu verteufeln, es geht ja auch nicht um Verteufelung der KI-Möglichkeiten. Das ist ja genau wie Internet und so, das sind ja wahnsinnige Möglichkeiten, sich Informationen zu holen und so weiter. Aber dann letztlich auch Gnade und Glück oder Freude des Schreibens, dann auch nochmal zu sehen, wie schön es sein kann, auch der natürlichen Intelligenz auch einen gewissen Vorrang einzuräumen in meinem Leben. Also da würde ich schon sagen, mich würde rein KI nicht glücklich machen, auch was Literatur angeht oder Lesemöglichkeiten. Es ist ein Hilfsmittel, nicht mehr und nicht weniger, was ich kritisch benutzen kann, genau wie ich das Internet kritisch benutze, was insgesamt manchmal ja ein bisschen bedrohlich ist, aber das male ich jetzt auch nicht schwarz. Man ist ja auch selber schuld, was man zum Teil da selber preisgibt, was mir da alles angeboten wird, nur weil ich da mal irgendwo nach was geguckt habe. Also ich habe mal irgendwann für einen guten alten Freund mal das Thema Treppenlift gegoogelt. Ich bekomme seitdem permanent Werbungen für Treppenlifte, schon seit Jahren.
Es ist noch schlimmer, wenn man dann einen gekauft hat, dann bekommt man die nämlich weiterhin.
Das, ja, also das da weiß ja irgendjemand, also jetzt in Anführungszeichen, weiß da etwas über mich und denkt, der arme Mann hat es nötig. Ja?
Ja, ja. Hans-Josef, siehst du den Beruf des Schreiblehrers in Zeiten von KI als aussterbenden Beruf?
Nein, wie war denn der früher, dieser Beruf? Der war so, dass jemand zu mir kam, wir haben immer Einzelgespräche geführt, nicht? Also jemand kommt zu mir und sagt, ich habe ein Schreibprojekt. So und so soll das Schreibprojekt aussehen. Schreibprojekt heißt, es ist ein Roman, es ist ein Gedicht oder ich habe mich eigentlich immer nur mit Prosa beschäftigt. Und dann wurde mir erstmal erzählt, ja, also welche Figuren geht es und um welchen Ländern spielt das? Und dann habe ich eine Erzählung gehört, die mir jemand über das Projekt gegeben hat. Dann bin ich eigentlich auch in die Rolle der KI geschlüpft, also im Kopf, nicht? Und habe gesagt, wie können wir jetzt damit umgehen? Was brauchen wir noch? Was wissen wir noch nicht? Wie willst du mit der Geschichte weiterkommen? Welche Hilfsmittel brauchen wir? Also musst du mehr wissen über, wenn du jetzt einen Roman schreiben willst. So Fälle gab es über Länder, in denen die Schreibenden nie gewesen waren. Ich habe einen besonders krassen Fall gehabt, eine junge Studentin, die einen sehr interessanten Stoff hatte, der in Südkorea spielen sollte. Und ich war so blöd gewesen, sie zu fragen, warst du je in Südkorea? Wie kommen wir dahin, Bilder von Südkorea zu generieren? Und die so ganz lässig sagte, ich habe so viele Videos schon gesehen, ich weiß sogar, wie die Straßenbahnen aussehen. Also da brauchen Sie sich keine Sorge machen, ich bin informiert. Nicht? Das wäre schon etwas, was die KI jetzt liefern würde und solche banalen, also Informationen über den Alltag und die Zusammenhänge. Aber letztlich, die Rückkopplung lief ja jetzt, das kann man ja nicht ausschließen, das zu benutzen, sondern die Rückkopplung lief ja jetzt darüber, dass im Gespräch jetzt herausgefiltert werden sollte, was möchte die eigentlich wirklich schreiben. Wo ist der Punkt, der sie berührt, also der mit ihr zu tun hat? Was ist sie und Südkorea? Wo ist das? Ja, wo ist da die Brücke? Muss sie unbedingt daran bleiben? Ja? Müssen wir jetzt wirklich monatelang über Südkorea und einen Stoff sprechen? Oder was geschieht da jetzt? Und das haben wir dann auch getan. Und am Ende, nachdem wir also viele Monate über diesen Stoff gesprochen hatten, kamen sie dann zu mir und sagten, eine nächste Sitzung kann erst in einem halben Jahr stattfinden. Ich fahre jetzt erstmal hin. Und das war, fand ich, großartig. Also da war die KI völlig überlistet, denn jetzt fuhr sie hin und machte selbst Fotografien und kam wieder zurück und schickte mir dann auch die Ideen, die am Ort entstanden waren und nicht in der Auseinandersetzung mit schon einem vorgegebenen Medium, wo man dann nur das abliest, was man schon eh erwartet. Also insofern habe ich überhaupt keine Bedenken, sondern ich hätte eigentlich mal eben ganz im Gegenteil Lust, aufzuschreiben, diese Gespräche, die ich geführt habe, von denen mal zu berichten. Wie sieht das eigentlich aus? Ja? Diese Zweiergespräche, das fand ich immer das Schönste am Lehren. Also dieses mit zwei Menschen sitzen sich gegenüber und schauen sich zunächst einmal an und jemand legt ein Blatt hin und sagt, also ich schreibe einen Roman. oder die erste Figur ist Birgit. Ich weiß genau, es geht eigentlich letztlich nur um Birgit. Und sie sitzen dann gegenüber und sagen erstmal, ja, wie alt ist sie denn und wo kommt sie denn her? Das weiß ich nicht. Jetzt fragen sie nicht so ein dämliches Zeug. Und dann geht's weiter, ne? Geht's weiter. Wunderbar. Dann entstehen die langsamen Stufen, die dann hinführen in die Dinge, die wirklich das eigene dieses Birgit-Entwurfs sind und die sie erst vielleicht nach Wochen und Monaten entdecken können. Also das sind hochgradig interessante Gespräche.
Aber gib zu, du hast sie aufgeschrieben.
Nein, also natürlich habe ich Ihnen das notiert, aber ich werde mir noch lange überlegen, was ich damit mache. Nein, das sind einfach hochinteressante Gespräche, weil sie so immens viel über das verraten, was man Kreativität nennt. Nicht? Also welche Stufen von Kreativität gibt es, wie kann man sie fördern, wie kann man überhaupt mit ihr umgehen, was ist denn kreativ daran, wenn ich Birgit erfinde, ist das schon ein kreativer Akt oder muss die dann auch noch weiter gefüttert werden mit weiteren kreativen Impulsen und welche sollen das sein? Und so weiter. Also das ist hochgradig spannend. Aber in diesem Raum habe ich gelebt lange Zeit und in diesem Raum, auf den vertraue ich weiter, dass es der Raum der Schreiblehre ist, der sich nicht so radikal in den 30, 35 Jahren gewandelt hat.
Vielen herzlichen Dank, Bischof Peter Kohlgraf, Hans-Josef Ortheim.